wird mein Vortrag von der Sprache des Rechts, Jensik i Prawo. Erlauben Sie, dass ich Sie zunächst mit dessen Struktur vertraut mache. Nach einigen ersten Gedanken zum Verhältnis von Recht und Sprache werde ich zweitens einen Blick auf den sogenannten Linguistik-Turn im Völkerrecht richten. In einem dritten Schritt werde ich die Frage aufwerfen, ob eine sprachphilosophische Betrachtung des Rechts letztendlich unweigerlich zu dessen Negation führt. Viertens werde ich mich in aller Kürze dem Sprachproblem als Teil der methodischen Herausforderung der Rechtsvergleichung zuwenden. Schließen werde ich mit einer kurzen Konklusion. Kommen wir zu meinem ersten Punkt. Einige fundamentalen und doch kursorischen Gedanken zur Sprache des Rechts und zum Problemkomplex Recht und Sprache. Lassen Sie auch mich zunächst Wittgenstein bemühen. Dieser erkannte, dass das Medium der Sprache ihre Logik und Struktur Voraussetzung und Grenze des Erkennbaren und der Erkenntnis sind. Sprache bildet das Fundament vernünftigen Redens und Denkens. Wenn dem so ist, so wird uns schnell eines klar. Recht ist ohne Sprache nicht denkbar. Sprache bildet gleichsam das Gewebe des Rechts. Sie ist Grundvoraussetzung für die Vermittlung von Rechtsnormen. Diese Sprachbedingtheit ist für das Recht Möglichkeit und Limitierung zugleich. Recht operiert mit Worten, Begriffen, Konzepten. Lassen Sie uns beispielhaft in das Verfassungsrecht blicken. Dieses hantiert mit Begriffen wie Staat, Państwo, Souveränität, Souveränność oder Grundrechte. Prawa obywatelskie. Die Eigenart dieser Begriffe ist, dass sie unterschiedliche Konnotationen hervorrufen. Es existiert eine Mannigfaltigkeit an Bedeutungsgehalten, die Juristinnen und Juristen vor Herausforderungen stellt. Diese Bedeutungsfülle steht in einem engen Zusammenhang mit der Natur der Sprache. So haben Worte keine Bedeutung aus sich heraus. Diese originäre Bedeutungslehre zeitigt auch Auswirkungen auf das Recht, ist Sprache doch das Werkzeug von Juristinnen und Juristen. Sprache und somit dem Recht und Rechtsnorm ist eine natürliche Unbestimmtheit, immanent. Wie erhalten Worte nun begriffliche Substanz? Die Sprachphilosophie würde hier auf das semiotische Dreieck verweisen. Klassisch sind unter Begriff mentale Zeichen von Objekten bzw. Gegenständen zu verstehen. Worte versuchen ein bestimmtes Ding zu umschreiben. Von Interesse ist insbesondere, wie eine Verbindung zwischen Wort und realem Objekt der Extension zustande kommt, also auf welche Art und Weise ein Begriff entsteht. Damit Worte etwas bezeichnen, bedarf es der Vermittlung durch eine dritte Instanz, also einer Verbindung zwischen Wort und Ding. Und hier spielt das Individuum eine entscheidende Rolle. Theoretisch könnte sich jedes Individuum eine Verbindung selbst konstruieren. So betrachtet denn auch der Empirismus Begriffe als akustische und visuelle Phänomene, die sich qua psychologischer Vorgänge des Individuums auf Gegenstände beziehen. Begriffe werden in diesem Sinne mit einzelnen Vorstellungsbildern gleichgesetzt. Problematisch an dieser Betrachtungsweise ist jedoch, dass ein psychologischer Prozess eine individuelle Erfahrung ist. Verständigung zwischen Individuen vermag sie nicht zu erklären. Es mangelt an einer intersubjektiven Ebene. Und hier setzt der maßgeblich von Kant geprägte Rationalismus an und ergänzt die Vorstellungsbilder um eine weitere Abstraktionsebene, die der Konzepte und Ideen. Hieran knüpfen auch die realistischen Theorien an. Der Begriff ist diesen zufolge als objektiver Gedanke zu fassen. Er entsteht durch den Vorgang geistiger Abstraktion aus der Wirklichkeit. Jene Theorien fassen den Begriff als Verbindung eines Wortes mit einer bestimmten Intention auf. Unter dieser sind diejenigen Eigenschaften zu verstehen, die den Dingen, die ein Begriff umfasst, gemeinsam sind. Begriffe können wir demnach als geprägte Symbole verstehen, mit denen, und hier zitiere ich Erler, der historische Mensch zu einer Zeit die Erscheinungen seiner Umwelt zu verstehen versucht, wobei ihm stets ein Wahrheitswert zukommt. Sie erscheinen nach dem linguistisch-logischen System, um nunmehr mit Parussis zu sprechen, als Termini spezifischer Bedeutung, das heißt als quasi vergegenständlichte sprachliche Einheiten, denen ein spezifischer Gebrauch zukommt. Dabei beschreibt Sprache nicht nur die Realität, sondern schöpft und verändert die Wirklichkeit durch denselben kognitiven Prozess des Geistes. Sprache und Begriffe repräsentieren nicht nur der ursprünglichen Wittgensteinschen Lehre folgende Realität, sie haben darüber hinaus die Fähigkeit, Realität zu formen. Und diese sprachorientierten Zugriffe auf das Recht, die sich auch auf das Recht übertragen lassen, können noch um eine literarische Betrachtung des Rechts gesteigert werden. Dieser widmet sich insbesondere die sogenannte Law and Literature Schule. In den Vordergrund tritt hier die Perzeption des Rechts als Narration. Man spricht auch von einem Narrative Turn in der Rechtswissenschaft, der Rechtsbegriffe als Narrative und Juristen und Juristinnen als Geschichtenerzähler auffasst. So betrachtet beispielsweise Peter Brooks Literatur als Law's Other. Die Wirklichkeit werde im Recht, so die zentrale Einsicht, mittels bestimmter Narration und Konzepte reproduziert. Es existiere, um Cover zu zitieren, keine rechtliche Institution jenseits der Narrative, die diese lokalisieren und ihr eine Bedeutung verleihen. Für die Kernbegriffe des Rechts, wie zum Beispiel den der Souveränität, bedeutet dies, dass sie sich auch als eine Art Rhetorik auffassen lassen, ob der sich unzählige Auseinandersetzungen ranken und die einem Prozess kontinuierlichen Neuverfassens unterliegt. Souveränität wäre dementsprechend eine rechtliche Erzählung, die von weiteren politisch-rechtlichen Erzählungen, Narratives, umhegt wird. Was bringen uns denn diese sprachphilosophischen und literaturwissenschaftlichen Ansätze für das Verständnis des Rechts? An dieser Stelle erscheint ergänzend ein Blick auf den Völkerrechtsdiskurs erhellend, was mich nunmehr zu meinem zweiten Punkt führt. Auch das zwischenstaatliche Recht, also das Völkerrecht, basiert auf Sprache. Diese Sprachbedingtheit des Rechts hat viele Strömungen der Völkerrechtslehre an sprachphilosophische Betrachtungsweisen angenähert, die in ihrer extremen Form Zweifel daran hegen lassen, ob Völkerrecht Verhalten der Rechtssubjekte, die es adressiert, überhaupt zu steuern geeignet ist. Der sogenannte Linguistic Turn in der Völkerrechtswissenschaft, dem wir insbesondere im Rahmen der sogenannten Critical Legal Studies Bewegung begegnen, basiert auf der Einsicht, dass Sprache und nicht Erfahrung das entscheidende Moment ist, das die Erfassung von Phänomenen ermögliche und beschränke. Einigen Anhängern der Critical Legal Studies zufolge ist Sprache für das Völkerrecht nicht nur relevant. Völkerrecht ist an sich eine Sprachform. Völkerrecht stelle eine Sprache dar, die einer bestimmten Syntax und Grammatik folge, eine besondere Argumentationsstruktur aufweise und die Validität von Argumenten an bestimmten Charakteristika messe. Recht wird dementsprechend als ein Kommunikationsmedium aufgefasst und das Völkerrecht als gelebter Kommunikationsprozess bzw. kollektiver Diskursprozess aufgefasst. Im Rahmen dieses Diskursprozesses reproduziert sich das Völkerrecht immer wieder selbst. Das internationale System konstituiere sich, diesem Verständnis folgen, aus, und nunmehr übersetze ich Marti Koskiniemi frei, einem gemeinsamen Vokabular und institutionellen Praktiken, von den Staaten in Fällen von Kooperation und Konflikt Gebrauch machen. Dabei erlaube die Sprache des Völkerrechts paradoxe und inkonsistente Äußerungen. Es sei ein System linguistischer Manöver. Doch münden Betrachtungsweisen wie der Linguistic Turn oder auch der Narrative Turn, und so komme ich zu meinem dritten Punkt, nicht unweigerlich in eine Negation des Rechts schlechthin. Rechtsnormen, die in bestimmten formalisierten Rechtserzeugungsprozessen geboren werden, beinhalten ein normatives Sollen, das auf eine Steuerung des Seins ausgerichtet ist. Normen sind Normbefehle inhärent, die uns sagen, was zu tun und was zu unterlassen ist. Rechtsnormen werden durch Zuwiderhandlung ihrer Geltung nicht beraubt. Um mit Niklas Luhmann zu sprechen, stabilisieren Rechtsnormen kontrafaktisch normative Erwartungen. Folgen wir nunmehr dem Linguistic Turn, so scheint das normative Sollen, das Recht und Rechtsnorm inhärent ist, zu einer reinen Rhetorik reduziert zu werden. Seine Steuerungsfunktion wird die durch ihm inhärente Unbestimmtheit nivelliert. Recht wird elastisch und dehnbar. Und dies könnte zugleich bedeuten, dass es beliebig wird. Und um nun gen internationale Ebene zu blicken, durch die Mächtigen instrumentalisierbar wird. Beliebigkeit und effektive Verhaltenssteuerung schließen einander doch eigentlich aus. Ist Recht aufgrund seiner Sprachbedingtheit somit nichts mehr als eine bloße Makulatur? Ich glaube, hier bedarf es, und das ist die Einsicht von vielen, einer differenzierteren Betrachtung. Dass Worten eine natürliche Unbestimmtheit immanent ist und diese Hypothek von Sprache auch im Recht fortwirkt, ist so feststehend wie unabänderlich. Dieser anfängliche Indeterminismus ist aber nicht Endpunkt, sondern bloßer Ausgangspunkt der Betrachtung. Ein Lenken vermittels Sprache ist möglich, wie auch eine Kommunikation mittels Sprache möglich ist. Worte in geschriebenen Rechtstexten erlangen Bedeutungsgehalt im Wege methodengebundener Auslegung. Momente wie natürlicher Wortsinn, Systematik, Historie, Kontext, Sinn und Zweck einer Norm erstarken zu Trägern von Bedeutung. Juristische Methodik lenkt die Genese von Bedeutung. Juristische Methodik gibt uns gleichsam ein juristisches, semiotisches Dreieck vor. Und juristische Methodik macht Rechtserkenntnis und Bedeutung intersubjektiv nachvollziehbar. Und doch ist es sinnvoll, auf das Recht aus einer sprachphilosophischen und literaturwissenschaftlichen Warte zu blicken. Diese Perspektiven lassen uns erkennen, dass das Recht nicht als Ding an sich losgelöst von uns existiert, sondern kontinuierlich produziert und reproduziert wird. Sie lassen uns ferner erkennen, dass der Diskurs über das Recht auf dieses zurückwirkt und dieses kreiert. In gewisser Hinsicht wird insofern auch die Rechtswissenschaft, indem sie sich um das Erkennen und Verstehen des Rechts bemüht, rechtskreativ tätig. Rechtswissenschaftler und Rechtswissenschaftlerinnen sind insofern nicht rein objektive Beobachter des Rechts. Sie wirken innerhalb methodischer Grenzen an dessen Reproduktion mit. Und gerade bei dem Erkennen und Verstehen des Rechts spielt, und so komme ich zu meinem vierten Punkt, die Rechtsvergleichung eine wichtige Rolle, im Rahmen derer sich das Sprachproblem in besonderer Virulenz stellt. Die rechtsvergleichende Perspektive, ihre Methoden und ihre Implikationen variieren je nach dem Subjekt, das Rechtsvergleichung betreibt, mit den jeweiligen Erkenntniszielen und mit dem jeweils betrachteten Gegenstand. Rechtsvergleichung kann sich um die Herausbildung von Taxonomien bemühen, auf eine grenzüberschreitende Begriffsbildung, die auf einer umfassenden Bewertung auch von nicht-nationalem Rechtsmaterial beruht, zielen, in der Suche nach der praktikabelsten Lösung für ein Problem ihre Motivation finden, der Substantiierung einer universellen Regel dienen, aber auch der Selbstreflexion über das eigene Recht verschrieben sein. Heberle sieht in der Rechtsvergleichung gar eine fünfte Auslegungsmethode. Diese Idee fußt letztendlich auf der Annahme einer kosmopolitischen Konstruktion von Gemeinsamkeit, wenn nicht gar Konvergenz rechtlicher Entwicklungen. Jedenfalls steht außer Frage, dass rechtsvergleichende Erkenntnisse im Rahmen einer Selbstreflexion die Rechtserkenntnis befördern können. Rechtsvergleichung setzt das Erfassen des Fremden voraus, das wiederum sprachbasiert und sprachkontingent erfolgt. Zum einen ist, wie gerade eindrücklich dargestellt, Übersetzungsarbeit zu leisten. Zum anderen dürfen Wortkongruenzen nicht mit Begriffs- und Substanzkongruenzen gleichgesetzt werden. Im Ausgangspunkt ist nach der funktionalen Methode der Rechtsvergleichung nicht nach scheinbaren dogmatischen Kongruenzen oder semantischen Übereinstimmungen zu suchen, sondern das Sachproblem funktional möglichst entdogmatisiert zu umschreiben. Da wir jedoch durch Sprache erkennen und verstehen und notwendigerweise auf fremdes Recht aus unseren auch sprachlichen Vorverständnissen herausblicken, wird eine entdogmatisierte Beobachterperspektive auf ein Sachproblem immer nur bis zu einem gewissen Grade möglich, aber epistemologisch nie vollends realisierbar sein. Dies macht Rechtsvergleichung aber nicht unmöglich. So kennzeichnet ein dialektisch-hermeneutischen Ansatz gerade ein Hin- und Herwandern zwischen dem eigenen und dem Fremden, wobei das Fremde gerade in seinem Kontext zu erfassen ist. Auch hier gilt, Sprachbedingtheit des Rechts ermöglicht Rechtsvergleichung, limitiert sie jedoch zugleich. Und lassen Sie mich hier kurz mit drei entscheidenden Erkenntnissen schließen. Recht basiert auf Sprache und ist nur in dieser denkbar. Das wäre der erste Punkt. Der zweite, die sprachliche Bedingtheit des Rechts beraubt es nicht seiner Steuerungsfunktion. Sich der sprachlichen Bedingtheit des Rechts bewusst zu werden, erlaubt dessen Durchdringung. Sensibilität für Mechanismen der Sprache erlaubt es uns, die Rolle der Rechtswissenschaft im Rechtsdiskurs genauer zu erfassen. Die Sprachbedingtheit des Rechts, und das ist der dritte Punkt, ermöglicht Rechtsvergleichung und limitiert diese zugleich. Herzlichen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.